Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 2. Juni 2020 und ich sehe zum ersten Mal seit vielen Wochen, was mich sehr freut, Simon. Hallo Simon.
Hallo Frank, ja.
Simon, ja.
Haben wir es hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wir hätten vorher mal gucken müssen, wann genau das war. Vielleicht kriegen wir das aus Erinnerung noch zusammen. Aber ist jetzt schon mittlerweile nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Monate her.
Ja, ich erinnere mich noch, die ersten beiden Märzwochen waren Ferien und ich war kurz im Urlaub. Da habt ihr, glaube ich, einmal anders gepodcastet.
Ja, zweimal sogar, ne? Zweimal habe ich, glaube ich, mit Nils aufgenommen.
Ja, und dann waren wir noch ein paar Tage im Büro und dann haben wir zugemacht. Also das sind bald tatsächlich 3 Monate.
Ja, so kommt es mir ehrlich gesagt auch vor. Also mir fällt es ja jetzt gerade schon schwer, zurückzudenken, wann wir das letzte Mal zusammensaßen. Von daher, so schlecht ist meine Erinnerung eigentlich nicht. Von daher, ich weiß nicht. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Vor allem, wir kommen ja gleich wahrscheinlich dazu, wir waren eben gerade auch nochmal unterwegs und haben letzte Woche ja auch drüber berichtet, auch in Hamburg, es ist jetzt wieder erlaubt zu schwimmen. Wir waren bei der Ersteröffnung jetzt im Freibad dabei.
Genau.
Und ich habe da ja schon gesagt, nicht nur das hier fühlt sich jetzt komisch an, sondern auch da einmal die Blicke von den Bademeistern sind auf einmal viel, viel strenger als sowieso schon, wenn man sich da mal so umschaut. Und ganz komische Atmosphäre.
Ja, also kurzer Einwurf zum Thema Blicke für alle, die uns jetzt hier hören auf den üblichen Podcast-Kanälen. Weil wir uns schon sehen, haben wir gesagt, dürfen uns alle anderen auch sehen. Die Kamera läuft mit. Wir werden diese Episode auf YouTube auch mit Stream ausstrahlen quasi. Es gibt nicht viel zu sehen außer uns beiden im Garten. Vielleicht wieder den Nachbarn mit Rasenmäher, der letzte Woche schon mal bei einem Film durchs Bild lief. Aber wer uns zugucken will, wie wir hier talken, der darf das gerne auf YouTube tun.
Ja, ist ja auch die 75. Folge
genau. Von
Carbon und Laktat und du hast gerade schon gesagt, einfach weil wir uns jetzt auch seit langem mal wieder sehen, während wir miteinander sprechen, ist es ja, glaube ich, mal ein ganz guter Anlass.
Ja, Simon sagte schon gerade, wir waren schwimmen. Ich habe auch lange Sachen an, obwohl es eigentlich warm genug ist. Bin noch nicht ganz wieder aufgetaut.
Ja, ich musste Tee trinken, weil ich nichts Langes jetzt mit hatte, weil eigentlich ist es gerade sehr, sehr warm. Aber ja, 16 Minuten habe ich es ausgehalten.
Ja, man muss dazu sagen, wir sind gleichzeitig ins Wasser gegangen, aber Simon ist auch mindestens 10 Minuten vor mir losgeschwommen, weil bis ich meinen Bauchnabel unter Wasser hatte, hat es ein bisschen gedauert. Es war kalt. Also kurz zur Geschichte. Bäderland Hamburg hat heute 5 von insgesamt 26 Bädern wieder eröffnet. 5 Freibäder, reine Freibäder. Man konnte sich die Tickets im Vorfeld online kaufen mit Hinterlegung des Namens und so weiter. Und es gab für das Freibad Marienhöhe in Blankenese, wo wir eben waren, gab es 2 Slots, entweder von 10 bis 14 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr. Wir haben den späteren Slot genommen, waren früh da mit einer langen Schlange.
Genau, ja.
Und es war alles anders als sonst.
Ja, ist irgendwie ganz komisch. Also ich muss sagen, so vom Schwimmen her, auch wenn das jetzt ein sehr kurzes und kaltes Vergnügen war, es hat sich nicht viel schlechter angefühlt als sonst bei mir, aber das liegt aber auch daran, dass da nicht so viel Spielraum nach oben ist. Aber einfach so dieses Gefühl, einmal mit so vielen Menschen um sich rum irgendwo zu sein und natürlich jetzt nach Monaten überhaupt dann ein Schwimmbad zu betreten, auch wenn es jetzt kein Indoor-Pool ist oder kein Hallenbad, sondern ein Freibad, ist an sich schon merkwürdig. Vorne stand dann am Eingang dran 20 Grad Wassertemperatur. Das waren es definitiv nicht. Also wir hätten eigentlich mal messen sollen. Ich habe mich darauf verlassen. Ich hatte auch gar kein Neo dabei. Wie gesagt, 16 Minuten sprechen für sich. Ich wäre gern länger geschwommen. So ist es nicht. Aber
also ich kann es bezeugen, Simon hat gezittert am ganzen Körper. Ja, das war echt gut. Der hat auch ein bisschen weniger auf den Rippen als ich, aber es war echt grenzwertig.
Ja, ich bin auch eine echte Frostbeule, das muss ich schon zugeben. Aber das war... Auf einmal wird es dann auch, also so dieses Prinzip einfach schneller schwimmen und härter, dann wird einem warm, so funktioniert vielleicht für ein paar Minuten, aber irgendwann sind dann die Finger auch wirklich so erfroren, dass man da kaum noch bei der Armbewegung unter Wasser da den Widerstand halten kann, weil die sonst abklappen. Ich glaube, einige, die mal draußen im Freiwasser unterwegs waren, wenn es kalt war, wissen, was ich meine.
Ja, ja.
Dann wird es halt unangenehm und ich hatte dann auch echt so klappernde Zähne und musste dann erstmal raus. Naja, fürs nächste Mal nehmen wir dann Neo mit. Aber so insgesamt jetzt die Atmosphäre, weil das betrifft ja sicherlich auch viele, die jetzt wieder schwimmen wollen, vielleicht schon schwimmen waren, entweder im warmen, ja, das ist schon ein Wunschdenken, was ich hier äußere, entweder im Freiwasser oder halt jetzt im Freibad. Ja, betrifft uns jetzt irgendwie alle, dass wir für uns im angemessenen Rahmen wieder loslegen und uns mal überlegen, was wir daraus machen wollen. Weil eine Sache kann man wirklich sagen, dieses ganze Prinzip, was die Voraussetzung dafür ist, dass ja jetzt auch wieder Freibäder geöffnet werden, muss ich jetzt sagen, vielleicht braucht das auch ein bisschen Zeit, um sich einzuspielen, aber funktioniert auch echt nur bedingt, muss man da sagen. Also ja. Auch wenn, ich glaube, das Einzige, was richtig gut funktioniert hat jetzt auch, ist einfach die Kontrolle, wie viele Leute zeitgleich im Freibad sind oder auf der Wiese oder in diesem ganzen Freibadkomplex. Aber darüber hinaus findet auch nicht viel statt. Es sind definitiv mehr Bademeister als sonst, aber die wissen halt auch nicht, wer zusammen da reingegangen ist und wer nicht. Und gerade, also es waren viele Familien, viele Kinder da und die Kinder spielen einfach natürlich in einem gewissen Alter mit anderen Kindern, freuen sich, dass die sich wiedersehen. Ja. Freunde sind verabredet, gehen da zusammen hin. Ja, ist halt die Frage, in wozu das führt und inwieweit das sich jetzt vielleicht nochmal bemerkbar macht oder nicht. Aber ist ja auf jeden Fall eine merkwürdige Atmosphäre.
Absolut, absolut. Also es, wie gesagt, ging los mit lange Schlange stehen. Die Schlange war weit über 100 Meter lang am Ende, würde ich sagen, als das dann kurz vor Eröffnung war. Das war der Chef hat noch eine Ansage gemacht, hat gesagt, ja, Springen ist nicht erlaubt, Rutschen ist nicht erlaubt, Startsprünge sind nicht erlaubt, Babybecken ist geschlossen. Trotzdem viel Spaß. Wir hätten es gerne auch anders präsentiert, aber das sind die Auflagen und wir machen das Beste raus. Und dann ging es eben durch die Einlasskontrolle, wo eben die vorgekauften Online-Eintrittskarten abgescannt wurden. Und ab da war es eigentlich dann, ja, bei diesen kleinen Becken, durch die man durch muss, um sich die Füße sauber zu machen, da stand dann zwar noch hier in einer Richtung rein, in der anderen wieder raus, aber im Becken war das alles sehr unkoordiniert. Also es waren rund um das Becken 4 oder 5 Aufsichtsleute, glaube ich. Die haben aber, so wie ich es mitbekommen habe, nirgendwo eingegriffen und es ist einfach nicht möglich, irgendwo dauerhaft 1,50 Meter Abstand zu allen einzuhalten. Und die Auflage war, 600 Leute gleichzeitig ins Bad und 200 gleichzeitig ins Becken. Das ist jetzt ein 50 Meter Becken mit 6 oder 8 Bahnen und noch einer kleinen Ecke dran mit für den Sprungbereich. Aber wenn da 200 Leute drin wären, wäre das auch schon richtig voll. So viel waren nicht drin, weil so viele haben sich gar nicht getraut bei der Temperatur.
Ja, ich meine, da war jetzt auch keine Bahn abgesperrt irgendwie für Sportschwimmer oder so. Ob ich mich jetzt gerade dazu zählen würde, ist auch noch die andere Frage. Aber ich weiß nicht. Wir haben das ja auch schon an anderer Stelle diskutiert und wir kommen ja später auch nochmal dazu, die Auflagen im Triathlon. Wenn man das jetzt nicht nur auf das Training münzt, auf das Schwimmtraining für uns alle, sondern eben dann auch auf die Wettkämpfe, die vielleicht noch stattfinden können, dann ist halt eben auch die Frage, inwieweit die Praxis dann von der Theorie abweicht. Also die Auflagen kann man eben machen, die sind auch gut durchdacht, die werden dann genehmigt. Wir haben heute mitbekommen, wahrscheinlich nicht nur hier, wahrscheinlich auch woanders, vielleicht wird es auch woanders eben komplett, ich sag mal, besser gemacht oder anders umgesetzt, aber das funktioniert oft dann auch einfach nicht so, wie man sich es vorher vorstellt. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch eine Lernkurve. Man müsste nächste Woche nochmal hingehen und schauen, wie das dann gehandhabt wird. Aber gut, jetzt, wie es gemacht wird, ich muss auch für mich persönlich sagen, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich stand dann da auch und habe das gesehen und wusste auch wirklich nicht so richtig, was ich davon halten sollte.
Also es war komisch.
Mal abgesehen von der Temperatur war das auch, ein merkwürdiges Gefühl, für mich jedenfalls zu wissen, ist das gerade gut, was ich mache? Sollte ich das überhaupt auch unterstützen?
Ja.
Irgendwie oder so nach dem Motto, was erlaubt ist, ist erlaubt und irgendwie ist ja auch schön, dass wir versuchen mit Vernunft und den gewissen Voraussetzungen in den Alltag, für uns Sportler in den Trainingsalltag, für andere, für die das eben auch so zum sozialen Leben dazugehört, was jetzt auch so ein bisschen wieder zurückkehrt, dass man Teil davon ist. Ich bin mir an vielen Stellen da auch echt unsicher, weil ich glaube, der Übergang ist da sehr, sehr fließend und ich glaube, da hängt es irgendwie an jedem von uns, dass wir aus der Situation heraus nicht alles vergessen und irgendwie verantwortungsvoll damit umgehen.
Mhm.
Und wie in den ganzen Monaten jetzt auch, was wir davon haben oder auch nicht, wird sich wahrscheinlich erst viel, viel später zeigen.
Ja, wir sind jetzt in der Phase, wir haben, oder ich habe es früh geteilt, mal diese Studie oder, ja, Studie, schwer zu sagen, eine Studie war es, glaube ich, nicht, so eine Modellrechnung von einem Mathematiker, der gar nicht Virologe oder Mediziner war, der so mögliche Szenarien vorgestellt hat. Stand so unter der Überschrift The Hammer and the Dance. Also den Hammer haben wir gehabt, dass einfach alles zu war, und jetzt sind wir in der Dance-Phase, wo einfach mal vieles auch vorsichtig ausprobiert wird. Und wie gesagt, wir reden hier über 21 geschlossene Bäder in Hamburg, aber nur 5 offene, alles Freibäder. Und die Leute gehen da auch ja teilweise hin, um einfach in der Sonne zu liegen, weil sie es zu Hause nicht können. Und
stimmt.
Jetzt probiert man Dinge aus und muss dann einfach sehen, wo man steht. Wir haben Dinge gesehen, wo schiefgelaufen ist. Gottesdienste mit viel Gesang, Shisha-Bars oder private Feiern. Ja, und jetzt muss man einfach gucken, wo steht man da. Insgesamt können wir ja mit dem aktuellen Niveau sehr zufrieden sein, wie es in Deutschland läuft. Und ich habe heute auch noch mit Veranstaltern gesprochen. Mit einem werden wir auch noch sprechen im Zuge dieser Aufzeichnung, und der Veranstalter sagte mir auch, wir sind für unser Event eigentlich guten Mutes, weil da, wo wir jetzt stehen, das haben wir uns vor 6 Wochen gar nicht vorstellen können, dass wir schon so weit sind.
Und da musste ich auch dran denken, als wir heute da standen und ich mir so gedacht habe, okay, das, was wir hier machen, wurde jetzt von höchster Ebene genehmigt. Wenn wir vor 3 Wochen noch gesagt hätten, irgendwie, wir können das Schwimmtraining in einem Freibad wieder aufnehmen, hätten wir alle gesagt, so, ja, komm mal runter. Also in der jetzigen Phase gibt es definitiv viel, viel wichtigere Sachen, und die gibt es auch, und das ist auch jetzt noch so. Aber dass alle sich einig sind, dass man eben unter den gewissen Voraussetzungen sowas wieder möglich machen kann, möglich machen sollte, zeigt ja auch irgendwie, wie der Verlauf dann zumindest bei uns war. Also in anderen Ländern ist es ja noch viel, viel, ja, also schneller gegangen, dass so ein bisschen gesellschaftliche Normalität wieder einkehrt, auch im sportlichen Bereich. Also wir haben letzte Woche drüber gesprochen, später wahrscheinlich auch nochmal. In Skandinavien gibt es dann schon wieder kleinen Sportveranstaltungen. Wir haben sogar Bilder bekommen von einem Triathlon in China. Also das gehört da schon wieder so zum Alltag dazu, dass man da teilnehmen kann. Auch da natürlich mit begrenzten Teilnehmerzahlen und so. Also solange es verantwortungsvoll gemacht wird, ist es ja auch gut. Aber ich glaube, im Endeffekt können wir da festhalten, jetzt ging das doch schneller, als viele erwartet hätten.
Ja.
Und jetzt sind wir vielleicht auch relativ, in ein paar Wochen sind wir vielleicht auch alle dann wieder richtige Triathleten.
Ja, genau. Wir müssen einfach weiterhin das Beste machen aus der Situation, uns solidarisch verhalten. Ich habe aus Solidarität mit Simon mein Neo nicht angezogen. Ich habe nachher noch gezeigt, ich habe ein schönes Pack von Selfish dabei gehabt, aus Neoprenanzug, Neoprenhandschuhen, Neopren Füßlingen und einer Neoprenhaube, aber wir haben das gemeinsam durchgezogen. Aber wir sind damit beim Präsenter der heutigen Episode. Diesen Monat wird uns nämlich begleiten die Firma Selfish. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Selfish. Mit Selfish haben wir ja auch gerade ein großes Open Water Special auf trimark.de. Das ist letzte Woche gestartet. Da gibt es viele interessante Themen für vor allen Dingen die Leute, die noch nicht den Luxus haben, im Freibad trainieren zu können oder auch vielleicht mal mit Neo im Freibad trainieren zu wollen, was heute keine schlechte Idee gewesen wäre bei 20 Grad, bei angeblich 20 Grad. Ne? Wie gesagt, da gibt es viele Tipps, vor allen Dingen für das Freiwasserschwimmen. Selfish ist die Neopren-Schwimmmarke in Deutschland und auch darüber hinaus. Wird von Top-Profis geschwommen wie Patrick Lange, wie Anne Haug, wie Laura Philipp oder Florian Angert. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Silbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon, Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear, engineered in Germany. Und Jan Silbersen, der weiß, wovon er spricht, der hält ja den Streckenrekord auf der Schwimmstrecke des Ironman Hawaii. Da nicht im Neoprenanzug, sondern in einer schnellen zweiten Haut, aber die scheint gut zu funktionieren. Ja, aufgrund der aktuellen Lage sind ja die vielen Testschwimmen, die es eigentlich um diese Jahreszeit gibt, nicht möglich, aber Selfish hat im eigenen Domizil in Pfungstadt einen Pool aufgebaut, hat also ein eigenes Testcenter, wo man jetzt eben Neoprenanzüge mit Gegenstromanlage testen kann und vielleicht auch, wenn man sich lange genug da einbucht, auch ein kleines Schwimmtraining absolvieren kann. Da spielen vor allen Dingen die beiden Top-Modelle Ultimate IPS Plus und die G-Range eine Rolle. Für alle, denen die Anreise zu weit ist, besteht auch die Möglichkeit, kostenlos Beratungstermine zu buchen. Und zwar geht das online auf selfish.com. Und wie gesagt, online auf trimark.de gibt es das große Open Water Special, präsentiert von Selfish.
Ja, Open Water ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe ein bisschen geschummelt, als feststand, dass die Freibäder aufmachen und wir uns das mal anschauen und ausprobieren, hielt ich es am Samstag für eine gute Idee, im Freiwasser schon mal anzutesten, da dann mit Neo. Ja, meine Aktivität habe ich dann auch Treibholzen genannt, weil ich habe echt für einen kurzen Moment dann überlegt, ob ich das mit dem Triathlon sein lasse und einfach nur noch laufen sollte.
Der Aufwand, es wäre schade drum.
Weil der Aufwand, der da jetzt wieder drin steht. Also ich muss ehrlich sagen, das Hauptargument, was mir dagegen eingefallen ist, ist einfach, ich bin jetzt schon für Hawaii qualifiziert und ich will das einmal machen. Also das wäre jetzt wirklich ein blöder Zeitpunkt, aber ey, das wird also aus der Perspektive persönlich hoffentlich nicht, aber aus meiner eigenen Perspektive hoffentlich viele andere auch, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, eine frustrierende Erfahrung über die nächsten Wochen und Monate. Du kennst es ja, nicht nur nach längeren Schwimmpausen irgendwie dann zurückzukommen, sondern bist ja einer der wenigen, bei denen das dann auch schnell geht und die wenige Einheiten brauchen, bis sie wieder da sind. Ich befürchte tatsächlich, ich gehöre zur anderen Fraktion.
Also als Triathlet läuft man natürlich oder schwimmt man auch natürlich nie ohne Uhr. Ich habe abgedrückt vorhin und nach 500 Metern mal drauf geguckt, 9:04.
Ja, in dem Sinne, wir sitzen alle im selben Boot und die nicht drin sitzen, schwimmen vor uns da vorne. Also, ich glaube, die beiden Gruppen gibt es da jetzt.
Ja, also Triathlon-Bestzeiten wird es wahrscheinlich weniger geben im Age-Group-Bereich, weil einfach da in einer Disziplin. Oder die Leute sind so fit in den beiden Folgedisziplinen, dass sie da alles raushauen.
Kann auch gut sein.
Tja, lassen wir uns mal überraschen, was das Jahr noch so bringt. Wie gesagt, wir sprechen gleich mit einem Veranstalter. Wir haben uns irgendwie keine großen Gedanken über die Reihenfolge gemacht heute, der Themen, die wir durchsprechen wollen. Aber wir können schon mal einmal uns freuen. Und zwar haben wir, war das letzte Woche, dass wir den, nee, vor zwei Wochen haben wir ja unsere Triathlon 180 vorgestellt mit Jan Frodeno auf dem Cover. Und wir haben euch da draußen gefragt, was glaubt ihr denn, wie oft war Jan Frodeno auf dem Cover der Triathlon? Haben dazu letzte Woche einen lustigen Film gemacht an dieser Stelle, wo dann auch der Nachbar mit dem Rasenmäher kam. Das ist jetzt vier
genau,
Tage
und
her.
Heute kommen alle Kienle-Cover und die von Patrick Lange und die von Daniela Rief.
Genau.
Nein, natürlich
Nein.
nicht.
Ja, also die richtige Antwort war 22 Cover. Ich habe es selber auch nicht gewusst. Wir haben es ja dann nachgezählt und vier unserer Hörer und Zuschauer haben das richtig getippt und wir haben eine ausgelost. Das ist Lara Rüsing. Die hat das Paket gewonnen aus einem schicken Ryzen Hoodie aus 5 Paketen Frodissimo Espresso und wahlweise einem Jahresabo Print oder Digital von uns. Ich hatte schon kurz Kontakt mit der Lara. Sie hat mir erlaubt, dass wir ihren Namen hier verkünden und dass der Preis dann auch bei dir landet. Das klären wir dann im Anschluss.
Ich habe gesehen, ein Kommentar war irgendwo, dass man in der App das nachzählen konnte. Das stimmt aber nicht, oder?
Genau, ein Kommentar war auch, stellt doch mal die ganzen, scannt doch mal eure ganzen alten Ausgaben ein. Und da habe ich gesagt, ja, die gibt es ja auch in der App. Ne? Also unsere Ausgaben sind digital lesbar, aber ich glaube nicht bis zur Nummer 1 oder bis zur Nummer 13, als wir als Verlag dann eingetreten sind, komplett vollständig.
Mir war nämlich so, das wirkte so ein bisschen wie so ein siegessicherer Kommentar von denen, der gesagt hat, ja, ich habe in der App nachgezählt so, und dann haben wahrscheinlich 3 gefehlt oder 4. Aber
ich müsste mal in die App-Nutzungszahlen der letzten 2 Wochen reinschauen.
Haben alle probiert.
Genau. Ja, also wie gesagt, 22 war die richtige Lösung und Glückwunsch an Lara.
Also ich als jemand, der so erst 2013 zum Triathlon gekommen ist, fand das nicht nur spannend zu sehen, was sich so mit der Zeit gewandelt hat generell, also sowohl im Magazin an sich, sondern auch bei Jan Frodeno und allen Leuten, die dazugehören. Und dass gerade jemand wie du, der einfach so extrem lang schon dabei ist, da nochmal so eine Einordnung, also wir haben letzte Woche zum Beispiel über die erste Ausgabe gesprochen, das war dann die Nummer 13, das war ja fast... Nummer 26, das war ja fast 10 Jahre, bevor ich irgendwas mal von dieser Sportart gehört habe, so ungefähr. Ja, und da irgendwie so eine Reise mal durch die Geschichte zu machen, ja, da lernt man auch so ein paar Sachen bei. Also das kann man ja nicht irgendwie alles nachholen. Und ich glaube, da hat man an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen gestaunt vielleicht.
Ja, die lange Triathlon-Geschichte, da haben wir sicher noch einiges im Köcher. Ja, wie gesagt, wir haben über Jan Frodeno gesprochen, den Triathlon-Profi, und wir telefonieren jetzt mal mit einem Ex-Triathlon-Profi.
Auch einem Jan.
Auch einem Jan, der nämlich heutzutage aktiv ist als Veranstalter, und mit dem sprechen wir über das, was sich momentan bei ihm abspielt. Das ist nämlich einer der Veranstalter, der sagt, wir glauben an einen Maschsee-Triathlon, in dem Fall Hannover 2020. Wir haben verschiedene andere Dinge gehört in den letzten Tagen. Ein Veranstalter, der unbedingt machen wollte, war der Osee-Triathlon. Die mussten es leider absagen aufgrund Auflagen von oben.
Ja.
Ne? Aber Jan Raphael steht da in gutem Kontakt mit den lokalen Behörden, und dann rufen wir ihn doch mal an.
Jan Raphael.
Hallo Jan, hier sind Simon und Frank.
Moin.
Du hörst uns, wunderbar, das ist sehr schön. Jan, wir haben gerade schon dich eingeführt als Triathlon-Ex-Profi. Wir haben neulich schon eine Podcast-Aufnahme zusammen gemacht, wo wir über alles gesprochen haben, was du heute so tust, über dein Coaching, aber auch über deine Rolle als Veranstalter und Mitveranstalter. Du bist in Hannover aktiv, für mehrere Veranstaltungen zuständig. Eine habt ihr schon erfolgreich gerade durchgeführt, wenn auch nicht ganz so wie geplant.
Das ist richtig. Also wir haben der Marathon ist ja unsere Großveranstaltung schlechthin eigentlich. In diesem Jahr wären wir wahrscheinlich so in Richtung 30.000 Teilnehmer gekommen. Bis zur Absage hatten wir so 22.000 Anmeldungen. Und die Rückabwicklung hat doch einiges an Energie gekostet. Und wir haben wirklich eine richtig tolle wir hatten eine Aktion Stay-at-Home-Marathon, sodass viele der Teilnehmer dann für sich gelaufen sind am Veranstaltungstag, was sehr, sehr gut angekommen ist. Aber auch das war natürlich für uns eine ziemlich große Herausforderung. Und damit sind wir jetzt durch. Und jetzt kümmern wir uns wieder vermehrt um den Triathlon auch.
Ja, der Maschsee-Triathlon, große Traditionsveranstaltung. Ich erinnere mich an Urzeiten damals mit Simon Lessing und Spencer Smith und Stefan Vucicovic, German Open hieß das damals. Wo steht die Veranstaltung jetzt so im Veranstaltungskalender in der Szene in Deutschland? Ihr habt auch schon Bundesliga gemacht, glaube ich, in den letzten Jahren?
Genau, wir hatten die letzten Jahre erste Bundesliga, wir hatten 3 Jahre hintereinander die deutschen Meisterschaften auf der Sprintdistanz. Ich sag mal, wir haben das Niveau, also das Leistungsniveau der Veranstalter, der Veranstaltung sicherlich ein bisschen runtergefahren. Wir sind jetzt Ausrichter der zweiten Bundesliga. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Hannover 96, unser Heimatverein, letztlich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern halt in der zweiten Bundesliga startet. Und für uns ist es daher natürlich auch interessant, die heimischen Athleten und die besten heimischen Athleten bei uns halt dann auch vor Ort zu haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein hochklassiges Rennen mit rund 2000 Teilnehmern, sowohl auf der Sprint als auch auf der olympischen Distanz. Und ich sag mal, es ist so der klassische Volkstriathlon mit verbunden mit Leistungssport, sage ich mal.
Ja, ich habe ja selbst 2 Jahre in Hannover gewohnt. Ich glaube, ein besseres Triathlon-Areal kann man sich als Stadt gar nicht wünschen, mit so einer stadtnahen Schwimmmöglichkeit, mit imposanter Kulisse. Ja, dieses Jahr groß geplant und dann kam Corona.
So ist es, würde ich sagen. Wir hatten natürlich auch lange Zeit mit dem Gedanken gespielt oder beziehungsweise sind fast davon ausgegangen, dass der Triathlon vielleicht nicht stattfinden kann, weil ich meine, 18.07. ist jetzt nicht mehr ganz so lange hin. Dann hieß es ja, ich glaube, die Verordnung vom 15. April war es damals, wo es hieß, bis zum 31.08. sind alle Großveranstaltungen abgesagt. Und ich meine, mit 2000 Teilnehmern muss man sich vielleicht schon als eine Großveranstaltung auch sehen. Deswegen war für uns halt auch lange Zeit erstmal ziemlich unklar, ob das überhaupt möglich ist. Jetzt so nach und nach haben wir natürlich auch gedacht, es bessert sich halt alles, hier und da wird gelockert. Und dann kam vor 2 Wochen, und das war eigentlich für uns so mit das Entscheidende oder auch so ein bisschen der Wendepunkt, von der DTU in Zusammenarbeit auch mit den Landesverbänden, Konzept zur Durchführung des Triathlons bei Kontaktbeschränkungen ins Haus geflattert. Ich weiß, das kam Freitagnachmittag irgendwann rein. Und dann habe ich das Wochenende damit verbracht, dieses Konzept einfach mal auf unsere Veranstaltung so zu übertragen. Und eigentlich da wurde wurde uns in der Agentur letztlich auch klar, dass es vielleicht wirklich eine Möglichkeit gibt, die Veranstaltung natürlich nicht, wie wir sie sonst kennen, das ist ganz klar, aber schon in irgendeiner Form durchzuführen.
In deiner Brust schlägt ja vielleicht ein Athletenherz und ein Veranstalterherz. Bei der Vorstellung daran, das so durchzuführen, wie es jetzt vorgesehen ist oder wie es vielleicht möglich wäre, wie beurteilst du das vielleicht auch so aus Athletensicht? Also da wird es ja vielleicht die ein oder anderen Leute geben, die sagen, unter den Umständen wollen wir das auf gar keinen Fall. Dann hast du vielleicht andere, die sagen, die Veranstalter, die das machen können, die wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Wie ist so dein Verhältnis dazu gerade?
Ja, wo du es gerade ansprichst, also wahrscheinlich würden viel mehr Leute denken, aus Athletensicht sehe ich das jetzt total kritisch, weil man hat halt dieses Mann gegen Mann nicht. Aber ich glaube, ich war wahrscheinlich am allermeisten derjenige, der gesagt hat, oh Mensch, ich habe Bock, irgendwie eine Veranstaltung zu machen. Oh, und der Triathlon, der ist doch einfach, wenn man jetzt mal den Triathleten so an sich sieht als Individualist, lass uns das so irgendwie versuchen. Deswegen war ich eigentlich von Anfang an total guter Dinge und habe das ziemlich optimistisch und ziemlich positiv gesehen. Eine Veranstaltung halt trotz dieser ganzen Einschränkungen und trotz eben dieser fehlenden Zweikampf- oder Mehrkampfsituation den Wettkampf halt trotzdem durchzuführen. Also ich sehe das halt sehr, sehr positiv und muss sagen, gerade von oder aus Sicht von Popathleten, also als sich so angedeutet hat, das sieht alles ganz gut aus, dass wir vielleicht, ich sag mal bewusst, noch vielleicht stattfinden können, habe ich von ganz vielen meiner ehemaligen Weggefährten gehört, oh Mensch, Keul, ich habe gehört, Amashi, ihr könnt da vielleicht stattfinden, dann kann ich doch auch noch teilnehmen. Also ich glaube, auch aus Kreis der Topathleten wird der eine oder andere dabei sein, der jetzt einfach darauf wartet, endlich mal wieder unter unter gesicherten Gegebenheiten einfach diese drei Disziplinen hintereinander weg absolvieren zu können. Weil das ist ja eigentlich die Schwierigkeit, die man halt häufig hat. Es geht ja jetzt gar nicht primär darum, sich immer nur mit anderen zu messen, sondern das Problem ist ja häufig, überhaupt die Infrastruktur vorzufinden, alle drei Sportarten im gesicherten Rahmen hintereinander weg zu absolvieren. Und das können wir auf jeden Fall dann dem Sportler, der Sportlerin halt geben.
Wie war so im Vorfeld die Kommunikation mit den Teilnehmern, die lang vorher schon angemeldet waren? Also waren da viele dabei, die von euch zwischenzeitlich gefordert haben, eine finale Aussage zu bekommen? Oder habt ihr vielleicht auch davon profitiert, dass der Druck von außen gar nicht so hoch war, dass ihr eben überhaupt erstmal abwarten konntet, bis ihr euch entscheidet?
Ja, der Druck ist halt schon immer relativ groß, sage ich mal. Und das macht es schon schwer und ich verstehe wirklich alle Seiten. Ich verstehe auch diejenigen, die sagen, wie könnt ihr das jetzt machen zur Zeit von Corona, das ergibt nichts Wichtigeres, als die Veranstaltung halt durchzuführen. Und verstehe ich absolut. Also die Kommunikation ist immer, immer schwierig und du kannst es natürlich nicht allen recht machen. Und ich denke, ich muss mir da ein bisschen dickeres Fell zulegen, weil ich nehme mir doch vieles dann so ein bisschen zu Herzen. Weil ich dann immer so, ich sitze da und denke, du willst einfach eine Veranstaltung auf die Beine stellen und irgendwie vielen Leuten Spaß damit bereiten. Und dann kriegst du gerade über die sozialen Medien, kriegst du es dann häufig so volle Breitseite von wegen, ey, jetzt sag doch endlich, dass ihr nicht stattfindet, ist doch alles nur hinhalten und sonst was. Das ist dann schon so eine Sache, was mir manchmal schwerfällt, weil du kannst es von der Kommunikation, kannst du es ja gar nicht richtig machen. Also ich meine, wie du es machst, machst du es verkehrt. Bist du zu früh dran? Das hat man jetzt auch häufig gesehen. Ich glaube, es gibt einige Veranstaltungen, die sich jetzt vielleicht denken, oh Mensch, hätte ich vielleicht noch mal so ein bisschen gewartet. Und andere warten vielleicht nachher zu lange von den ganz Großen. Von daher ist es halt ganz schwierig, da wirklich, nee, es ist eigentlich unmöglich, es jedem halt da oder jedem recht zu werden.
Ja, wie seid ihr denn da in der Teilnehmerkommunikation vorgegangen?
Ja, ich meine, ich würde jetzt was Falsches sagen, wenn ich nicht sagen würde, wir haben jetzt auch erstmal abgewartet, weil das Problem ist natürlich, gerade so die ersten Wochen, als es dann zu den ganzen Einschränkungen kam, Abstand halten, dann hast du das haben wir ja schon während der Marathonzeit halt mitbekommen. Ich meine, der Marathon sollte am 26.04. stattfinden. Schon vorher haben wir gemerkt, jede Woche, teilweise jeden Tag kam irgendwie was Neues raus, wo du, was du wieder beachten musstest. Das, was du also heute beschlossen hast, das war morgen halt schon wieder, war morgen schon wieder für die Katz. Und von daher haben wir jetzt auch erstmal gesagt, wir warten erstmal ab und gucken erstmal, was passiert und was für Möglichkeiten wir haben. Und in der Situation sind wir nach wie vor, weil auch jetzt ist es halt so, wir können noch nicht genau sagen, was ist mit den Teilnehmern, die jetzt angemeldet sind. Das Rennen findet womöglich am 18.07. statt, aber der Teilnehmer sagt, du, aufgrund der Situation würde ich mal sagen, wäre es kein guter oder kein schöner, netter Weg, dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin zu sagen, das ist dein Problem, wir finden statt und du hast bezahlt und hast Pech gehabt. Also auch da werden wir sicherlich eine Lösung finden, die für alle gerecht und vernünftig ist.
Meinst du denn, aus eurer Veranstaltersicht ist es jetzt leichter für euch, damit umzugehen, als wenn ihr jetzt eine, bleiben wir beim Triathlon-Veranstaltung, wäre, die eine Mitteldistanz, eine Langdistanz ausrichten würden, wo die Startgelder höher sind, wo es teilweise im Fall jetzt von Ironman um Qualifikationen geht, wo mehr dranhängt, die Leute eher dazu geneigt sind zu sagen, hey, das sollte ein richtiges Highlight werden, ich reise dafür weiter, da hängt mehr dran, ich verschiebe das ins nächste Jahr, wenn ich kann, und bei euch vielleicht einfach nur die Möglichkeit, überhaupt in diesem Jahr noch einmal in irgendeiner Form Triathlonluft zu schnuppern?
Ja, das ist mit Sicherheit der Fall. Also ich sag mal, wir reden bei uns von, sag ich mal, im Bereich 50 Euro. Und ich glaube, da ist schon ein großer Unterschied, wenn du bei einer Mitteldistanz 200 bis 300 Euro oder bei Ironman oder bei einer Langdistanz 500 bis 600 Euro vielleicht versenkst. Und dann ist es natürlich auch eine ganz andere Vorbereitung. Da sind wir sicherlich in einer etwas einfacheren Situation. Dennoch ist es so, dass wir, also gerade halt auf der Sprintdistanz, da haben wir eine Vielzahl an Teilnehmern. Und wenn ich halt sehe, dass auch da ganz, ganz viele Anfänger sind, also wir haben häufig 30% First-Timer. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass von denen, die sich jetzt vielleicht für ihren allerersten Triathlon überhaupt angemeldet haben, dass die halt schon dann in der Position sind und sagen, oh nee, also komplett ohne Vorbereitung, weil ich vielleicht 8 Wochen oder noch länger halt nicht schwimmen konnte, dass die auf jeden Fall wegfallen. Also ich glaube schon, dass die Situation für uns ein bisschen einfacher ist, aber trotzdem wird es auch hier und da Konflikte geben, sage ich mal, dass doch der ein oder andere, was ja auch sein gutes Recht ist, auf die Rückerstattung hat. Das ist überhaupt kein Thema.
Ist es vielleicht sogar so, wenn du sagst, einige wollen freiwillig die Rückerstattung nehmen und gar nicht teilnehmen, wenn ihr jetzt stattfinden könntet, dass ihr aufgrund der Auflagen von der DTU und der Entzerrung des Teilnehmerfeldes und so weiter vielleicht sogar sagen müsstet, wir können das nicht mit allen Teilnehmern, die gemeldet sind und die auch wollen, durchführen, oder ist das gar keine Option?
Naja, es ist halt so, wenn wir jetzt mal wirklich auf den Wettkampf halt direkt zu sprechen kommen, also bisher war es ja so, dass wir an einem Tag stattfinden. Also wir hatten immer den Samstag gewählt und hatten in etwa 2000 Teilnehmer. Das heißt, und es war immer so aufgeteilt, vormittags der Sprint-Triathlon, nachmittags die olympische Distanz mit einer kleinen Unterbrechung, mittags halt mit der zweiten Bundesliga. Das heißt, die Wechselzone wurde in der Zeit, wo die zweite Bundesliga war, einmal halt geräumt und wieder gefüllt halt durch die neue Distanz. Aber das heißt, wir haben ungefähr Platz für 1200 Plätze. Also wir haben ungefähr 1200 Plätze in der Wechselzone. Plan jetzt ist, dass wir die Veranstaltung ausweiten auf Samstag und Sonntag. Das heißt, wir würden halt am Samstag nur die olympische Distanz machen und am Sonntag nur die Sprintdistanz. Damit würden wir zum einen schon mal dieses Thema Großveranstaltung. Großveranstaltung bei uns in Niedersachsen ist definiert bis zu 1000 Teilnehmern, dass wir theoretisch ohne Einschränkung an Teilnehmerzahlen stattfinden könnten. Das heißt, wir würden halt die olympische Distanz mit bis zu 1000 Teilnehmern durchführen am Samstag und dann die Sprintdistanz am Sonntag halt mit bis zu 1000 Teilnehmern. Und die Wechselzone sehe halt so aus, wie gesagt, wir hätten 1250 Plätze in der Wechselzone. Plan heute ist, dass wir maximal, wenn es hochkommt, 500 Plätze in der Wechselzone vergeben. Wir haben sogar halt eine Planung, die, dass wir halt jede Startwelle, eine Startwelle ist bei uns maximal 250 Teilnehmer groß, dass wir nach jeder Startwelle quasi die Wechselzone komplett räumen. Auch das wäre zeitlich möglich und denkbar durch diese Streckung auf 2 Tage. Und daran sieht man halt eigentlich, dass die Möglichkeit, das wirklich halt auch mit vernünftigem Abstand und alles halt durchzuführen, absolut gegeben ist.
Wo du gerade 1000 Teilnehmer erwähntest, zählen da tatsächlich nur die Teilnehmer, die schwimmen, Radfahren und laufen, oder gehören nicht auch die ganzen Kampfrichter, Zuschauer, Helfer mit da rein?
Genau, also die Zuschauer würden in der Tat halt damit dazu zählen. Aus dem Grund wäre es natürlich, und das besagt ja auch eigentlich das Konzept der DTU, es würde halt so aussehen, dass auf dem Veranstaltungsgelände, also bei uns wäre das halt eben das Strandbad, da wo der Schwimmstart ist, dass die Teilnehmer natürlich angehalten sind auf dem Veranstaltungsgelände, also zum Schwimmstart eben nicht, also die Begleitung zu minimieren, wenn nicht gar draußen an der Strecke zu lassen. Das wäre in unserem Fall halt der Masch steht, dass halt wirklich auf dem Veranstaltungsgelände eigentlich nur die Teilnehmer sich aufhalten.
Ja.
Ne, dadurch würden wir das halt deutlich entzerren. Ne, und dadurch, dass wir jetzt für den Wettkampf ja den ganzen Tag Zeit hätten, würde es ja beispielsweise so aussehen, wir würden, sagen wir jetzt einfach mal bei der Sprintdistanz, wir haben 4 Startwellen, a 250 Starter, und wir würden jeder Startwelle, ich sage jetzt mal, wir würden im Abstand von 1,5 bis 2 Stunden starten. So wäre ja auch, so würde sich zwar die Sprintdistanz über den ganzen Tag strecken, aber wir hätten die erste Startwelle vormittags, die anderen beiden nachmittags. Das heißt ja auch, dass die Leute halt entweder vormittags oder eben nur nachmittags anreisen. Also auch dadurch hätten wir natürlich deutlich weniger Personen halt an und auf der Strecke.
Ja, das heißt, es wird alles entzerrt. Wie muss man sich das im Wettkampfverlauf selber vorstellen, was mal durchgehen vom Start bis ins Ziel? Was ist das neue Bild des Triathlons, wie ihr es da nach dem Konzept der DTU durchführen wollt?
Ja, also es ist natürlich ein ganz anderes Bild, angefangen vom Check-in schon. Es wird halt so sein, man geht auf der einen Seite der Wechselzone rein, stellt sein Rad ab, geht auf der anderen Seite raus, sodass man halt wirklich sich eigentlich zu keiner Zeit begegnet. Genauso ist es dann halt auch nachher beim Wechsel, dass man eigentlich immer einen Rundlauf hat, sodass man halt dem anderen Sportler halt nicht entgegenkommt. Dann was die Durchführung des Wettkampfs angeht, ist es so, dass wir beim Schwimmen einen Rolling Start, so wie es jetzt mittlerweile bei Ironman oder bei Langdistanzen häufig gemacht wird, einen Rolling Start durchführen. Über die Startabstände sind wir uns jetzt noch nicht so ganz einig, ob wir 5 Sekunden, vielleicht könnten wir sogar 10 Sekunden aus drei Startkanten, alles gut machbar. Das heißt, wir haben 3 Startkanäle und alle 10 Sekunden beispielsweise starten eben 3 Personen und hinten in 5 bis 10 Minuten halt die 250 der Strecke. Auf dem Rad haben wir eine Strecke, da kommt man sich zwar auf 2 Kilometern entgegen, die Strecke hat so gut 7 Kilometer, ist momentan der Plan, die 3-mal durchfahren wird. Die Strecke ist aber extrem breit, tourig. Also so, dass nicht nur ein Überholvorgang, sondern sogar im Worst Case ein Doppelüberholvorgang stattfinden könnte. Also insofern wäre das auch kein Thema, zumal ja nur maximal 250 Personen halt auf der Strecke sich gleichzeitig befinden. Also das ist auch überschaubar. Und dann ist halt eine große Änderung. Wir hatten bisher immer eine Pendelstrecke, einfach auch, damit es ein bisschen interessanter für die Zuschauer ist. dass wir im letzten Jahr nur 1250 Meter in die eine Richtung gelaufen sind und dann gedreht haben. Früher sind wir 2,5 Kilometer gelaufen. Jetzt ist es so, dass wir erstmal damit planen, dass wir um den Nassi rumlaufen, was vom Laufen her wirklich schön ist.
Ja.
Hätte allerdings die oder würde mit sich bringen, dass die Strecke etwas länger ist, weil der sich in Hannover ein bisschen auskennt, der weiß, der Masche ist, der direkteste Weg um den Masche ist 5,7 Kilometer lang. Aber ich glaube, dass in Zeiten von Corona würde man uns das zugestehen, dass die Strecke eben dafür halt mal einen Tucken länger ist. Aber dadurch würden wir halt auch diesen Begegnungsverkehr letztlich umgehen.
Wie ist das mit den Helfern? Gibt es da eine Trinkrucksackpflicht oder wie löst ihr das?
Was gibt's da?
Mit den Trinkrucksackpflicht. Das war ja jetzt so mehr oder weniger spaßeshalber in der Diskussion, auch für längere Rennen, wenn sie denn stattfinden sollten. Ob die Athleten dann, um den Kontakt zu vermeiden, dazu verpflichtet sind oder dazu aufgerufen sind, nach Möglichkeit für ihre eigene Verpflegung den Trinkrucksack mitzunehmen, damit sie nicht mit Helfern in Kontakt treten müssen. Baut ihr dann da, also jetzt mal erstmal ernsthaft, natürlich werdet ihr das vermutlich jetzt mal nicht machen, baut ihr die Station dann auf, dass jeder Athlet ohne Kontakt zum Helfer sich da was nehmen muss oder wie habt ihr das geplant?
Genau, also wenn es so im Konzept der DTU steht, natürlich möglichst auf Verpflegungspunkte verzichten, was finde ich im Hochsommer schwierig ist. Aber es wird so sein, dass wir, wenn dann den Verpflegungsstand aufbauen, mit ausschließlich geschlossenen Sachen. Es ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, dass ich halt nochmal das Tetrapack oder was auch immer oder die Flasche halt aufdrehen muss. Aber da werden wir natürlich den Kontakt zu den Helfern vermeiden. Ansonsten auch, also sowohl für die Helfer als auch für das Organisationsteam gelten natürlich die Regelung, die man jetzt aus dem ÖPNV kennt oder aus dem Einzelhandel. Die sind angehalten oder sind verpflichtet, Masken, also Mundschutz zu tragen. Und das wird natürlich auch auf dem Veranstaltungsgelände, natürlich außerhalb des Rennens nur, auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahegelegt, sage ich mal. Also wir werden jetzt nicht direkt im Ziel stehen und gleich wieder den Mundschutz reichen. Aber auch da versuchen wir natürlich schon, so viel Kontakt wie möglich zu vermeiden.
Du hast ja eben gerade auch schon gesagt oder so ein bisschen defensiv formuliert, wenn ihr stattfinden solltet. Wovon hängt das jetzt final noch ab?
Na gut, wir sind im regen Austausch mit den Behörden. Das heißt, die Stadt, das Gesundheitsamt, die sind letztlich informiert und da müssen wir jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen, ich meine, wir reichen unser Konzept ein und warten dann halt da auf Rückmeldung. Also da ist es doch nicht so, dass wir das Go haben, aber wir haben, wie gesagt, alles das, was wir an Vorgaben jetzt vom Konzept hatten, haben wir halt erstmal auf die Veranstaltung übertragen und gehen aufgrund dessen davon aus, dass wir halt unter den Umständen oder unter Einhaltung dieser Regeln halt stattfinden können.
Man hat ja bei dir jetzt.
Warten wir jetzt einfach ab auf das Go letztlich.
Ja, ich fand, man hat bei dir jetzt bei verschiedenen Themen rausgehört, dass ihr für viele Szenarien immer mehrere Optionen habt oder vielleicht auch haben müsst. Wie schwer ist das jetzt gerade so in der Abwägung, weil du es auch extra so formuliert hast, wenn ihr nicht stattfinden könnt? Also diese Pläne, die gerade gemacht werden müssen, wenn ihr stattfindet, wie konkret die Umsetzung aussieht. Man hat ja rausgehört bei dir, das stellt euch durchaus vor neue Herausforderungen. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte, wie ihr dann mit der Vielzahl an Teilnehmern andere Optionen entweder anbietet, eine Rückabwicklung machen müsst, beschäftigt ihr euch gerade damit oder setzt ihr erstmal jetzt darauf, dass ihr versucht, wenn ihr das Go bekommt, dass ihr das möglichst gut und unter allen Voraussetzungen über die Bühne kriegt?
Ja, letztlich beschäftigen wir uns natürlich mit allem. Grundlegend, also ich sehe meine Aufgabe vor allem darin, alles dafür zu tun, die Veranstaltung so gut es geht zu organisieren, dass sie stattfindet oder wenn sie stattfindet. Aber natürlich ist auch das Thema rückabwickelt sich immer auf. Und ich jetzt immer die letzten Tage, als es so ein bisschen rausgestellt hat, ja Mensch, Hannover, da sieht's gut aus, kam natürlich oft die Frage, Michael, wie ist das denn, wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund nicht stattfindet? Oder kannst du mir garantieren, dass ihr stattfindet? Also das wäre unbedingt würde, ja, ich kann dir das garantieren, dass wir stattfinden, weil das kann wie gesagt anders aussehen, so fair muss man sein.
Jan, die Sprachpakete von dir kommen gerade sehr
jeder, der
durcheinander hier an. Irgendwie haben wir gerade ein Verbindungsproblem. Es kamen nur so Gesprächsfetzen an.
Wir konnten erahnen, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Vielleicht, angenommen, jetzt geht es wieder und ist halbwegs stabil, kannst du vielleicht noch einmal auf den Punkt eingehen, dass andere Veranstalter bei euch versucht haben, sich das entweder abzugucken oder euch gefragt haben, was macht ihr, wenn es nicht funktioniert?
Jetzt ist bei mir wenig angekommen. Also ich glaube, du meintest, du wolltest wissen, wie wir darauf reagieren, wenn wir nicht stattfinden, oder? Ist das richtig?
Genau, das war meine erste Frage und ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen raten hier. Und ich glaube, du hast dann auch noch als Beispiel genannt, wenn andere Veranstalter an euch herantreten und euch dann fragen, wie macht ihr dies und das, aber dann, was ihr tut, wenn ihr nicht stattfinden könnt.
Na, wie machen wir dies und das, ist aktuell schwer zu sagen. Also wir sind im Austausch oder es sind einige Veranstalter an uns herangetreten und haben gefragt, wie macht ihr das mit der Rückabwicklung? Und diejenigen, die sich jetzt da, es ist ja auch immer so ein bisschen sportartübergreifend. Also wir jetzt nochmal, um auf den Marathon zurückzukommen, oder wir haben ja auch so einen Hindernislauf, den Steelman, wer das so ein bisschen mitverfolgt hat, da hatten wir ja in der Rückabwicklung einige Optionen angeboten. Das ging ja von Startplatz übertragen aufs nächste Jahr bis komplette Rückerstattung mit Spende, Teilerstattung. Also wir haben den Teilnehmern letztlich ganz, ganz viele Optionen angeboten. Immer auch die komplette, also die volle Rückerstattung. Und ich glaube, das machen relativ wenige. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen halt ganz, ganz viele Anrufe, ganz, ganz viele Mails bekommen. Ich würde gerne starten, aber kannst du mir das garantieren, dass ihr stattfindet? Was ich natürlich nicht kann. Ich kann keine Garantie dafür geben, weil ich nicht weiß, was in 4 Wochen ist. Und ich kann auf jeden Fall, was ich garantieren kann, ist, dass wir eine faire Lösung finden, wenn wir nicht stattfinden. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass die Sportlerinnen und Sportler halt gesehen haben, dass wir eigentlich immer auch im Interesse der Sportler handeln, nicht einfach die Kohle einsacken und Pech gehabt, sondern da glaube ich, da werden wir da auf jeden Fall immer eine gute Lösung finden, was wir halt bei unseren anderen Veranstaltungen bisher, dass es da auch sehr, sehr gut gelungen ist, würde ich mal behaupten.
Ja, vielleicht noch. Ich habe noch vielleicht eine abschließende Frage, die dich aus der Position des Veranstalters noch vielleicht einmal in die Position des Sportlers zurückholt. Wenn du das alles so gerade betrachtest, wie das läuft, wie das gelaufen ist, was das Jahr für Profiathleten, für Profi-Triathleten bedeutet, ich will jetzt nicht sagen, wie froh bist du, dass du kein Teil davon mehr bist, sondern eher so formulieren, wie schätzt du als jemand, der das über viele Jahre gemacht hat, die aktuelle Situation insgesamt ein? Du kennst ja auch beide Perspektiven jetzt ausgiebig.
Ja, also ich glaube aus Sicht des Veranstalters ist es deutlich schwerer als aus Athletensicht, weil ich meine, klar, wenn du gerade aus Sicht des Profisportlers, ich habe noch den einen oder anderen Kontakt, ist es nicht einfach, aber es ist ja trotzdem so, es wird ja weitergehen. Also ich bin da nicht so pessimistisch, wie das häufig dargestellt wird. Es wird es gibt auch wieder ganz sicher eine Zeit nach Corona und da wird der Profisportler sicherlich auch wieder die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen und Rennen zu gewinnen. Also von daher ist man da einfach so ein bisschen einfach in Wartestellung. Und also da glaube ich, ist das jetzt nicht so, dass das Riesenproblem, auch die Motivation halt unter den oder bei den Sportlern sollte da nicht so sehr leiden, dass man sagt, jetzt macht halt alles gar keinen Sinn mehr. Mhm. Also da bin ich eigentlich relativ entspannt und das ist auch das, was ich von meinen ehemaligen Kollegen bisher eigentlich gehört habe. Ganz, ganz, ganz schade ist oder ganz hart ist es natürlich, gerade jetzt aus meiner direkten Umgebung, für so jemanden wie dem Jonas Schomburg, der sich für Olympia qualifiziert hatte, für so einen, da ist es natürlich extrem hart, weil die wissen halt eigentlich nicht, was ist jetzt eigentlich mit meinem Quali-Platz, der Höhepunkt sollte es jetzt eigentlich dieses Jahr schon sein, und der weiß jetzt halt wirklich gerade nicht so genau. Aber die anderen, die sind relativ entspannt.
Ja, klar, das ist natürlich nochmal ein Sonderfall. Also dafür wurden jetzt mittlerweile auch Regelungen gefunden, aber klar, da setzen wir natürlich, wenn wir darüber sprechen, an allerhöchster Ebene an. Also die bei Olympia starten wollten oder jetzt wollen zukünftig, sind ja sowieso auch vielleicht von diesen Veranstaltungen, über die wir jetzt reden, auch gerade bei den Beispielen so mit Mitteldistanz, Langdistanz, auch nochmal so eine eigene Szene für sich.
Mhm. Aber du als Coach, du hast ja auch einige Athleten in Betreuung. Wie weit musstest du von der Coach-Rolle in die Seelsorger-Rolle gehen in diesem Jahr?
Ja, doch ziemlich, also teilweise extrem. dann gab es aber auch andere, die gesagt haben, ist mir eigentlich ganz egal, weil alles das, was ich trainiere, das habe ich dann eben für nächstes Jahr, und dann bin ich nächstes Jahr umso besser. Alles ganz unterschiedlich. Da hat sich halt einfach gezeigt, wie unterschiedlich jeder Athlet so ist. Und das war ganz interessant. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich sehr, sehr motivierte Sportlerinnen und Sportler habe. Weil als es so losging, habe ich mir natürlich auch so ein bisschen Sorgen gemacht. Oh Mensch, wenn jetzt so die ganzen Rennen ausfallen, haben die Leute vielleicht keine Lust mehr zu trainieren oder hören halt komplett auf. Und du hast nachher keine Sportler mehr. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also im Großen und Ganzen sind die Hobbysportler, und das finde ich halt echt bewundernswert, sowas von motiviert gewesen, und suchen sich jetzt halt eben dann auch ja neue Ziele oder halt auch ein bisschen kleinere Ziele. Dann ist es eben mal nicht der Ironman, sondern vielleicht eben eine, ja, hier so ein virtueller Marathon, oder also zumindest irgendwelche Ziele hat doch jemand. Oder es ist einfach mal irgendwie eine abgefahrene Trainingseinheit mit 300 Kilometer auf dem Rad oder was weiß ich, oder 50 Kilometer Lauf.
Ja, verrückte Dinge geschehen da draußen. Jan, ich danke dir fürs Gespräch. Simon, mit einem von Jans Athleten wollen wir nächstes Jahr auf Hawaii starten. Dir viel Erfolg in allen deinen Rollen als Coach, als Seelsorger und vor allen Dingen als Veranstalter für dieses Jahr.
Ja, vielen Dank.
Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann.
Ciao. Jo, tschüss.
Ja, sind wir gespannt. Ne? Das ist jetzt ja wirklich ein überschaubarer Zeitraum. Wir sind schon im Juni, und die eigentliche Kernsaison, wenn sie denn stattfindet, wird auf jeden Fall deutlich ausgedünnt sein, aber das gibt uns natürlich Hoffnung, dass da doch Dinge passieren.
Ja, das wäre dann jetzt schon in 6 Wochen in dem Fall vom Aschsee-Triathlon. Aber ich finde es auch eben spannend zu sehen, wir haben ausführlich über die Auflagen von der DTU gesprochen, auch im Podcast. Jetzt einmal konkret zu hören, nachdem Veranstalter Zeit hatten, sich ein paar Wochen Gedanken darüber zu machen, an die eigene Situation anzupassen, an die Strecken, an die Größen, an die Distanzen, die angeboten werden. Jeder muss darauf ja auch anders reagieren, das darf man ja dabei auch nicht vergessen. Also wie Jan das eben auch gerade gesagt hat, die können anders planen als eine Stadt, die bei den Strecken unflexibler ist, als eine Veranstaltung, die für die Langdistanz sich eventuell was ausdenken müsste. Sind eben alles andere Voraussetzungen, und da mal so einen Einblick zu bekommen, Jan war ja auch sehr offen in all dem, was er erzählt hat, wie das konkret gehandhabt wird, kriegt man auf jeden Fall eine bessere Vorstellung von.
Ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, Hannover, Hamburg, Dinge stehen. Ich habe heute noch telefoniert mit dem Veranstalter von Duisburg, der auch frohen Mutes ist und ein neues Renndatum anstrebt. Aus Frankfurt haben wir weiterhin noch nicht viel gehört, wie es dort weitergehen soll. Aus Ironman-Kreisen haben wir gehört, dass das erste Rennen am letzten Juni-Wochenende mit dem Ironman-Label wieder stattfinden soll, und zwar ein 70.3 in Texas, glaube ich. Und eine kleinere Veranstaltung, und lass uns mal überraschen. Bis dahin behilft man sich auch bei Ironman weiter mit den virtuellen Rennen. Ich glaube, gerade an diesem vergangenen Wochenende war Rennen Nummer 10?
Nein, 9. 10 kommt jetzt in dieser Woche.
Genau, 10, 11, 12, 13 wird nämlich dann die Serie. Das Rennen Nummer 9 war eine Mitteldistanz, und es ging mit unter 9000 Anmeldungen, glaube ich, an den Start. Also da haben wir schon drüber berichtet, dass die Tendenz da eher rückläufig ist. Die Leute machen lieber wieder draußen Sport. Und Ironman hat aber jetzt was Neues angekündigt. Es gibt jetzt die Ironman Virtual Racing Championship Series. Eine Serie aus 4 Rennen an 4 Wochenenden. Die geht am kommenden Wochenende los. Abfolge ist zweimal die sogenannte Kurzdistanz, wo ja auch das Schwimmen gegen Laufen ersetzt wird. Ironman hält es dann auch offen, ob irgendwann auch ein Schwimmen stattfindet. Also zwei Kurzdistanzen, eine Mitteldistanz und eine weitere Kurzdistanz. Die Mitteldistanz ist höher gewichtet, aber man kann drei Rennen in die Serie einbringen. Die ersten 50 jeder Altersklasse bekommen Punkte und über diese Punkte qualifiziert man sich dann tatsächlich für die Ironman 73 WM in Taupo, Neuseeland.
Für die das Datum noch nicht feststeht.
Für die das Datum noch nicht feststeht. Das eigentliche Renndatum war das letzte Novemberwochenende, aber in diesem Gespräch mit Ironman, was ich letzte Woche führen durfte, wurde eben angekündigt, man ist da dicht dran, einen neuen Renntermin zu finden im ersten Quartal 21. Das würde bedeuten, dass wir 21 nicht nur zwei Ironman-Weltmeisterschaften haben, sondern auch zwei 73-Weltmeisterschaften. Neuseeland liegt auf der Südhalbkugel, da geht es also nur im letzten oder ersten Quartal eines Jahres, weil dann da der Sommer ist und wenn man also keinen Termin da findet im Frühjahr, dann wird das erstmal nichts, weil im Herbst ja die 73 WM in Utah
genau, ja,
steht.
St. George.
Genau, Mitte September, drei Wochen vor dem Ironman Hawaii und das wird also jetzt spannend, aber es ist eben auch spannend, dass es Quali-Plätze für Neuseeland gibt.
Es ist halt auch irgendwie so ganz raffiniert gemacht von Ironman, weil der Preis, der lockt, ein Quali-Platz für eine Weltmeisterschaft, ist für viele wahrscheinlich sehr attraktiv. Inwieweit man sich dann an den Start stellen kann und sagt dann, ich habe mich über Virtual Reality Race qualifiziert, wenn man dann wirklich teilnimmt. Gut, könnte man natürlich auch lügen, theoretisch. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Diskussion. Aber ja, raffiniert gemacht insofern, dass ein hoher Preis lockt, die Möglichkeit, sich zu qualifizieren und man damit die Athleten über ja quasi einen Monat oder an drei Wochenenden auf jeden Fall an sich bindet. Die machen dann Ironman-Rennen jedes Wochenende,
ja.
Weil sonst kommt die Quali nicht in Frage. Viele wollen sich sicherlich qualifizieren. 100 Slots sind jetzt nicht die Welt, aber es sind genug, um für die Leute, die das ambitioniert machen, wahrscheinlich eine Chance zu sehen, ja, sich wirklich qualifizieren zu können. Und von denen wird es ja definitiv so einige geben, weil die geplanten Rennen, die für Taupo gewesen wären, viele davon sind ausgefallen. Dementsprechend, ja, mal sehen, wie das angenommen wird. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ab einem gewissen Niveau, sage ich jetzt mal, eben die Leute, die das unbedingt machen wollen, weil Neuseeland ist ja auch ein sehr beliebtes Reiseziel. Ich glaube, viele, natürlich auch international, wir kennen ja das Szenario, wenn die 73 WM in Europa ist, sind auch deutlich mehr Europäer im Verhältnis da. Mhm. Aber für alle die, die schon mal nach Neuseeland wollten und die Chance gesehen haben, das vielleicht zu verbinden, war das natürlich sehr attraktiv. Ja, und die Möglichkeit, das jetzt zu Hause zu machen, haben ja quasi alle, oder zumindest ja wahrscheinlich fast alle, die so ambitioniert sind, dass sie sich qualifizieren wollen, haben wahrscheinlich alle Möglichkeiten, die sie brauchen mit Rollentrainer und so weiter. Ja, also da mal abwarten. Interessant fand ich, du hast es ja dann beim Gespräch mit Andrew Messick wahrscheinlich irgendwie genauer mitbekommen, die Vorstellung, dass es jetzt so einen biologischen, digitalen Athletenpass geben soll, um dann wirklich, wir hatten die Diskussion auch an anderer Stelle und das ist ja auch völlig berechtigt, dass die geführt wird, dass man nachvollziehen kann, wie die Leistungen zustande gekommen sind und irgendeine Form von Vergleichbarkeit zu gewährleisten, weil sich sonst natürlich jemand auch zu Recht ungerecht behandelt fühlt. Und wenn es jetzt eben im Vergleich zu vorher doch um was geht und nicht nur um Spaß an der Freude so und um Zeitvertreib, dann nimmt das natürlich auch nochmal eine andere Rolle ein.
Ja, also das Thema begleitet uns so lange wie die Corona-Krise, dass eben immer mehr Formate ins Virtuelle abgewandert sind und da einfach die Vergleichbarkeit schwierig ist. Ich glaube, Swift hat da eine große Vorreiterrolle, aber die reden natürlich bei ihren Profirennen über kleine Starterfelder und über Athleten, die sie kennen. Und Ironman will jetzt eben auch einführen, dass man schon die Athleten, die irgendwo in den Bereich der Quali kommen, dass man die kennt. Ja, und das funktioniert darüber, dass die Athleten nachweisen müssen, dass sie schon einmal bei einem Ironman oder 73 gestartet sind, dass man einfach sieht, mit welchem Ergebnis stehen die da in der Liste drin oder dass sie eben jetzt auch schon virtuelle Rennen gemacht haben. Ist natürlich auch die Frage, unter welchen Bedingungen sie die gemacht haben, aber das ist einfach, es gibt eine Qualifikation, die daraus besteht, entweder Ironman oder 73 gestartet sein oder eben bei einem virtuellen Rennen gestartet sein. Jetzt war das letzte Rennen vor Start der Serie, ja, das an diesem Pfingstwochenende, aber man muss drei Rennen einbringen. Man könnte jetzt also auch, wenn man noch nie da gestartet ist, jetzt am kommenden Wochenende starten und sich damit dann quasi für die Rennen 2, 3 und 4 der Serie qualifizieren und daraus erhofft sich Ironman, mit welchem technischen Aufwand auch immer einschätzen zu können, sind die Leistungen realistisch oder ja, ist da jemand nicht glaubwürdig und der wurde angekündigt, der kriegt dann einen Anruf von Jimmy Riccitiello vom Ironman Chefkampfrichter und diesen Anruf möchte man, glaube ich, nicht erleben, aber ich habe auch meine Zweifel, ob man ihn erleben muss. Man versucht da eben für mehr Fairness zu sorgen, dazu gehört eben auch, dass die Rennen nach Standards durchgeführt werden. Das heißt, die Läufe müssen outdoor stattfinden, die Radfahrten auf der Plattform Ruvi. Das Ganze muss innerhalb von 12 Stunden in einem großen Gesamtzeitfenster von 54 Stunden, das geht immer von freitagsabends bis sonntagsnachts, innerhalb dieser 54 Stunden hat man 12 Stunden Zeit, diese 3 Disziplinen zu absolvieren.
In der richtigen Reihenfolge mit den Distanzen?
Genau, genau. Und dann kommt man eben da in den Genuss. Ironman ist da sowieso auf eine Zweigleisigkeit umgestiegen. Die haben gesagt, wir führen quasi 2 Kategorien ein. Die eine ist für die, die einfach nur Spaß haben wollen, die wir irgendwo bei Laune halten wollen. Und die anderen sind die, die wirklich Ergebnisse da vergleichen wollen und da werden wir schon ein bisschen genauer drauf gucken.
Ja, das ist natürlich sehr lobenswert. Auf der anderen Seite wollen jetzt niemanden in Versuchung führen, aber es gibt natürlich immer noch genug Wege, um da zu bescheißen. Also es wird ja auch nicht kontrolliert, ob du das zum Beispiel machst. Also jetzt nicht du, sondern man selbst als Person. Also du kannst ja auch jemanden, der ab einer gewissen Altersklasse dann viel, viel jünger ist, von dem du weißt, was der drauf hat, im Zweifelsfall nach Personen viel, viel mehr, dass der dann auch nicht voll durchzieht, sondern dann immer so ein bisschen schneller und dass man sich das so vorher ausrechnet. Also unter Umständen ist das halt, gut, irgendein Tod musst du immer sterben, die Möglichkeit für viele, die es sonst vielleicht auch nicht schaffen könnten oder würden, sich doch mal für eine 73-WM zu qualifizieren. Wobei, wenn wir gesehen haben, wie teilweise die Slot-Verfahren letztes Jahr für die 73-WM abgelaufen sind, kam natürlich aufs Rennen drauf an, aber so die einen oder anderen Slots wurden da ja auch mehr oder weniger verschenkt.
Ja.
Von daher, man kann natürlich jetzt immer auf Ironman einschlagen und immer sagen, hier und das hat doch aber keine Vergleichbarkeit und Chancengleichheit und so weiter. Kann man natürlich machen, man kann aber auch sagen, die versuchen auch nur das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das haben sie in diesem Fall getan. Also mir würde nicht viel mehr einfallen, was sie jetzt noch tun könnten, um dieses Format als solches noch irgendwie weiter zu unterstützen. Also vielleicht noch Fotobeweise, dass man mit der Aktivität sich selbst irgendwie hochladen muss nach Uhrzeit, weil das ist ja dann beim Foto, was gemacht wird, auch gespeichert, dass man da, also natürlich nicht während man Rad fährt oder so, aber dann kurz davor, danach, sieht man ja einer Person meistens schon an, ob die sie jetzt Sport getrieben hat oder sich mal kurz die Sachen angezogen hat. Ich weiß nicht, man muss es natürlich auch nicht auf die Spitze treiben. Je mehr Aufwand die Leute betreiben müssen, desto unattraktiver wird es natürlich auch für den einen oder anderen daran teilzunehmen. Vielleicht wird da das richtige Mittelmaß gefunden. Werden wir dann sehen, wenn es Geschichte ist. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der sich darüber für die 73-WM qualifiziert hat. Und dann hören wir mal so eine Perspektive.
Ja, ich meine, das Ganze ist ja in 4 Wochen abgeschlossen. Und ob in 4 Wochen jemand eine Reise nach Neuseeland im Frühjahr bucht, viel Geld ausgibt, weiß ich auch nicht. Es ist überhaupt interessant, wie dieser ganze Slot-Vergabeprozess da laufen soll, weil wir kennen das, gerade beim Thema 73, da wird ja auch nicht jeder Slot angenommen und ich erinnere mich noch an den armen Till Schenk bei der Slot-Vergabe in Frankfurt im vergangenen Jahr, wo eben quasi als Geschenk an die Athleten aufgrund der großen Hitze war es, glaube ich, nochmal Slots für die 73-WM in Nizza vergeben.
Ja, darauf wollte ich hinaus, genau.
Genau. Und der arme Till musste ganz viele Namen 3-mal am Stück vorlesen vor einem relativ leeren Eisstadion und niemand meldete sich und ich weiß gar nicht, wie man das dann digital abbilden will, ja. Wird da jeder 3-mal angerufen und muss dann sagen, ja, ich starte oder nicht und dann wird der nächste angerufen. Also das ist ja ein ganz anderer Prozess, ja. Man muss diese 100 Plätze ja tatsächlich dann an den Mann bringen und man kann ja nicht sagen, ja, also man wird wahrscheinlich die 100 Qualifizierten anschreiben und dann werden die eine Frist bekommen.
Ein Link mit 3 Tagen Zeit.
Genau, und dann kommen die nächsten zum Zuge und das wird wahrscheinlich dann ein Prozess, der sich ein bisschen ziehen wird, weil man natürlich auch dann in der nächsten Riege auch nicht alle erwischen wird, die unbedingt wollen und so zieht sich das dann wahrscheinlich.
Ja, das. Aber du sagst es ja auch schon, da kommt es jetzt auch wahrscheinlich nicht auf den Tag oder die Woche drauf an. Mhm. Da werden sie bestimmt die Möglichkeiten haben, auch alle Plätze loszuwerden.
Ja, also es könnte relativ einfach werden, sich für die 73-WM zu qualifizieren. Es ist eh schon deutlich einfacher als für den Ironman, aber das war auch Gesprächsbestandteil bei uns oft diskutiert, aber auch mit Ironman. Es kann auch sehr einfach werden, sich dieses Jahr für Hawaii zu qualifizieren, weil man momentan davon ausgeht, dass nicht alle Rennen, die auch jetzt verschoben sind, stattfinden. und dass man natürlich auch im Februar einen großen Ironman Hawaii haben möchte und dass Slots anders verteilt werden. Also klassisch ist ja der Schlüssel, es gibt 75 oder 80 Slots für die Age-Gruppe bei den Kontinentalmeisterschaften, wo eben Frankfurt dazugehört oder Südafrika, und 40 ist so der klassische Schlüssel bei den großen sonstigen Ironman-Rennen. Und Hamburg hat jetzt also 40 Plätze, aber da wurde schon drüber spekuliert, auch öffentlich mit Ironman, dass es vielleicht auch mehr Plätze werden. Aber auf der anderen Seite weniger Athleten als bisher, weil ich kenne unheimlich viele aus meinem Umfeld. Ich habe es ja auch selber verkündet, dass ich nicht starten werde. Das Rennen wird wahrscheinlich deutlich kleiner, und auch da habe ich von Ironman rausgehört, dass das auch gar nicht so wichtig ist, das Rennen richtig voll werden. Sie werden einfach, wie Jan Raphaelis auch sagte, deutlich besser handelbar, wenn das Ganze entzerrt ist, und du kannst ein Ironman-Rennen einfach nicht entzerren, weil ein Tag einfach nur eine gewisse Länge hat und viele Athleten die Zeit zwischen Start und Zielschluss brauchen, und von daher ist ein kleines Rennen wahrscheinlicher.
Ja.
Und ein kleines Rennen mit mehr Slots erhöht auch die Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen Athleten, sich zu qualifizieren.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, dass viele gesagt haben, sogar für Hawaii, die im Februar starten wollen, dass sie sagen, das Rennen wird kleiner, die Chancen sind besser, vielleicht wird das Rennen auch fairer. Genauso ist es natürlich auch das Szenario mit den Quali-Rennen jetzt. Und ja, mal abwarten. Also für die Leute steckt da natürlich eine riesige Chance drin.
Ja, ja. Und wir haben letzte Woche schon drüber spekuliert, ein kleiner Ironman Hawaii im Frühjahr würde auch bedeuten, dass der Ironman Hawaii im Herbst größer wird. Und auch da haben wir mit Andrew Messick drüber gesprochen, und er sagt ganz klar, unser Ziel ist es schon seit vielen Jahren beim Ironman Hawaii, das hat er nochmal bestätigt, auf 2 Tage zu gehen. Und der Ironman Hawaii im Oktober 2021 wird der größte ever. Und wir müssen irgendwie sehen, dass wir das Ganze auf 2 Tage ausdehnen können.
Ja, ja, ist auf jeden Fall spannend. Wir haben ja noch eine Umfrage bei Instagram gemacht, und da war sogar die Mehrheit dafür, nicht deutlich, aber ich glaube irgendwie so 60-40% ungefähr, dafür, dass es gar nicht getrennt stattfinden soll. Also gar nicht nach dem Modell der 70-3 WM. Ich vermute mal, das wird bei vielen eine ähnliche Begründung haben wie bei der Umfrage oder Diskussion auch um die Startwellen, die es letztes Jahr zum ersten Mal gab. Eben, dass so dieses traditionäre Bild und der Ablauf von dieser Veranstaltung unverändert bleiben soll und es eben dann dieses Eintages-Event bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass das bei vielen so der Grund dafür ist. Aber war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich fand, die Jahre jetzt bei der 70-3 WM lief das wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch soweit, wie wir das mitbekommen haben, extrem gut angekommen und bietet ja, und das ist natürlich auch immer wieder Thema, den Frauen auch die Möglichkeit, ein eigenständiges Rennen zu haben. Und das ist natürlich in den Vorjahren auch immer wieder so gewesen, je nach Rennverlauf. Manchmal hast du es dann eben, dass das Frauenrennen in der Übertragung untergeht. Das wäre dann eben gewährleistet bei einem eigenen Tag, dass dann eben auch eine vollständige Übertragung da ist. Also kein eindeutiges Ergebnis bei der Umfrage, aber offensichtlich sehr geteilte Meinung. Mal sehen, ob das Ganze jetzt quasi der Anlass dazu ist, dass man bei den Behörden ein bisschen mehr Druck machen kann und dann es am Ende heißt, ja, wird stattgegeben.
Ist ja auch nur fair uns gegenüber, weil wenn ganz Triathlon Deutschland, die nicht nach Hawaii reisen, wenn die alle 2 Nächte hintereinander gucken, dann haben die hinterher den gleichen Jetlag wie wir auch.
Ja gut, das ist vielleicht für die meisten Gegenargument. Ist auch, ist es nicht sogar der 6.2. ist doch Super Bowl auch. Das fällt doch dann auf einen Tag mit dem Ironman Hawaii im Februar.
Ja, also genau, der ist ja in der Nacht zum Montag, glaube ich. Ja, ne? Also doch 2x2 Sportnächte im kommenden Jahr.
Ja, ich weiß nicht wie. Also deswegen im Februar könnte man dann schon vortrainieren, und wenn man dann 2 Tage auch noch im Oktober hätte, dann wüsste man schon, wie man das aus europäischer Sicht irgendwie durchbekommt. Ja, mal sehen. Also ich glaube, so richtig beurteilen könnte man das auch erst, wenn es stattgefunden hat. Alles andere ist jetzt extreme Spekulationen. Wir wissen ja nicht mal, ob es überhaupt eine Möglichkeit ist. Aber gut, ist wie bei allen Sachen. Also kann man von profitieren. Und wenn man es falsch angeht, dann ist das Geschrei danach vielleicht so groß, dass man sagt, okay, durften wir jetzt einmal, haben wir auch gern ausprobiert, aber machen wir vielleicht nie wieder. Wer weiß, also schauen wir mal.
Ja. Einen kleinen Lacher hatten wir noch im Abschluss mit dem Gespräch mit Andrew Messick. Ich habe ihn gefragt, ob Chris Cassidy bei den Ironman Virtual Races starten wird. Ich weiß nicht, ob du den Namen einordnen kannst. Der Mann ging die letzten Tage ein bisschen durch die Medien. Du hast ihn wahrscheinlich nachgeguckt.
Ja, ich habe ihn auf der Themenliste gesehen und muss ihn googeln, ja. Gestehe ich.
2014 war Chris Cassidy beim Ironman Hawaii am Start, ist also damit qualifiziert für die Ironman Virtual Races als Ironman Finisher. Und er müsste auch das Equipment eigentlich bei sich haben. Chris Cassidy ist nun momentan leider nicht hier auf der Erde, sondern er ist gerade der aktuelle Kommandant der ISS. Darum war er die letzten Tage im Fernsehen. Ich habe ja zwei Abende letzte Woche verbracht, den Launch-Versuch und den Launch von Launch America, wie es dann hieß, der Crew Dragon Demo-Mission zu beobachten, war hochspannend. Also es gab auch mal was Positives aus den USA zu sehen und zu berichten die letzten Tage nach allen Bildern, die man jetzt so momentan sieht. Aber über allem schwebt Chris Cassidy als Kommandant der ISS. Ich habe mal vor vielen Jahren ein Interview mit einem Astronauten geführt, der hat mir mal erzählt, wie die eigentlich trainieren müssen da. Das ist nicht wenig. Also Radfahren könnte er. Für die Virtual Races scheidet er aus, weil die Läufe Outdoor zu absolvieren sind. Also das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt wohl. Ja.
Ja, von daher, was für die Leute draußen noch interessant ist, das dritte Virtual Race von Ironman fällt ja auf den Tag, wo wir auch unser zweites Power and Pace Event machen. Dazu gibt es bald weitere Informationen, aber wir werden da auch für sorgen, dass das kompatibel ist. Also, dass die Leute, die das Virtual Race machen über die Mitteldistanz, ihr Ergebnis auch bei uns einbringen können. Wie gesagt, dazu weitere Informationen in den nächsten Tagen.
Ja, genau. Wollen auch niemanden die Quali-Möglichkeit nehmen.
Genau.
Das wäre noch schöner.
Nein, genau.
Trainiert mit unseren Plänen für ein reales Quali-Event. Das wird dann abgesagt. Dann könnt ihr das virtuell machen, aber nimmt bei uns teil und versaut sich deswegen die 73-WM. Das wollen wir auch nicht.
Ja. Ja. Damit wären wir mit unserer Themenliste durch.
Ja. Ich habe noch ganz kurz was, ist auch sehr, sehr bunt diese Woche, was aus den Rubriken. Gerade auch die Einheit der Woche nicht ganz ernst zu nehmen, aber ist ein wichtiges Thema, ein bisschen abseits vom Sport. Viele haben das aufgepoppt, beides Kommentar der Woche und Einheit der Woche in unserer Gruppe auf Facebook. Einmal vielleicht Kommentar der Woche war mit dem Link gepostet, so quasi eine Reaktion auf das, was ich mal gesagt hatte vor ein paar Wochen. So, hier, es ist soweit. Es ist ein Artikel aus der Abendzeitung München, nachdem ich gesagt habe, meine größte Befürchtung oder mein Albtraum wäre es wirklich, wenn im Laufe der Zeit Mundschutz und Maske normal wird und dass es so ein Moda-Accessoire wird wie im Winter Mütze und Schal und man dann nur sagt, das ist aber eine schöne Maske, wo hast du die denn her? Und dann war es soweit, jetzt hier nur der erste Designer-Mundschutz-Shop in Deutschland, in München, kam dann als Reaktion darauf in die Gruppe. Da dachte ich auch nur, okay, klar, kann man halt jetzt für 200 Euro Masken kaufen, Designer-Masken.
So teuer sind die?
Ja, teilweise schon. Deswegen, also es ist halt absurd. Ich meinte ja noch, also das hat nicht lang gehalten, diese Horrorvorstellung.
Ja.
Und Einheit der Woche, da ist auch aufgepoppt, viele haben das vielleicht mitbekommen. Ich glaube, Großartikel war das auch in der Süddeutschen unter anderem. Das Mädchen aus Indien, die 15-Jährige, die ihren Vater, insgesamt waren es glaube ich 1200 Kilometer, bei 30 bis 40 Grad über 10 Tage verteilt nach Hause gefahren hat, aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Krise. Der Vater war verletzt. Sie ist nur wenige Kilometer mal mit dem Auto, oder die beiden sind nur wenige Kilometer mal mit dem Auto mitgenommen worden, hatten sonst keine Möglichkeiten nach Hause zu kommen und auch kein Geld. Dann hat die für umgerechnet 16 Euro ein altes Fahrrad gekauft.
Ein sehr altes Fahrrad.
Da gibt es auch Videos zu. Ja. Und einige haben auch an der Echtheit gezweifelt. Ich habe da auch nochmal rumgeguckt. Also es scheint zu stimmen. Das ist ja wirklich auch weltweit so durch die Decke gegangen. Da hoffe ich sehr, dass die Videos echt sind, die Bilder echt sind und dass es auch ausreichend geprüft wurde. Aber es sah schon auch sehr erstaunlich aus und auch die Geschichte, also da dann über 10 Tage mit rund 100 Kilometer am Tag mit so einem alten Rad als Frau, Mädchen in dem Fall, 15 Jahre alt, also nichts mit Ausdauersport und sonst irgendwie am Hut. Deswegen ist es auch ein ernstes Thema. Deswegen natürlich nicht als sportlichen Aspekt ernst nehmen, aber dann wirklich aus einer so extremen Not heraus und ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und sagen kann, fast schon Überlebenswille irgendwie, da den irgendwie kranken Vater nach Hause zu bringen, in der Zeit, wo einem nichts anderes übrig bleibt. Also zu was Menschen da imstande sind, ist echt faszinierend. Das ist wirklich eindrucksvoll. Also auch so eine rührende Geschichte. Ja, für die Leute, wir können den Link ja auch mal drunter packen, die das noch nicht mitbekommen haben, sich auch da das Video und die Bilder dazu angucken wollen. Ja, hat natürlich dann in dem Fall extrem was mit Ausdauersport zu tun, allerdings im indirekten Sinne. Das war ja sehr verblüffend auf jeden Fall. Genau. Aber wenn wir jetzt darüber hinaus nichts weiter haben, sind wir, glaube ich, durch.
Du hattest noch Norweger, die gelaufen sind.
Ja, stimmt. Das ist ganz, ganz witzig. Die haben ja jetzt auch auf dem YouTube-Kanal manchmal so Einblicke gegeben. Auch ein faszinierendes Beispiel dafür, dass man einfach nur so simpel gefilmt mit Handykamera sich selbst was erzählen, wenn das halt irgendwie interessant ist, was man da gerade auch macht und ausprobiert, dann kann auch das unterhaltsam sein. Also einfach, weil die immer verrückt genug sind, Sachen zu machen, wo man sonst nur mit dem Kopf schütteln würde. Also die sind ja 5 Kilometer gelaufen, wir haben uns auch drüber unterhalten, bei einem ja quasi ausgeschriebenen Rennen auch wirklich dann mit Startnummern und Zeitnahme und anderen Konkurrenten und so. Und die Gelegenheit gab es dann nochmal, 5 Tage später, allerdings in Oslo. Die Trainingsgruppe wohnt ja in Bergen, da sind sie dann 6 Stunden mit dem Auto hingefahren, um 5 Tage später nochmal 5 Kilometer zu laufen. Wollten alle nochmal schneller sein, ist nur zum Teil geglückt. Christian Blumenfeld hat das Rennen gewonnen, ist allerdings 7 Sekunden langsamer gelaufen als 5 Tage zuvor. 13:58, dafür ist Kasper Storn ist unter 14 Minuten gelaufen, also extrem stark, 15 Sekunden verbessert im Vergleich zu 5 Tage vorher, 13:59 und Gustav Iden ist 2 Sekunden schneller, glaube ich, gelaufen, 14:04, knapp die 14er Marke verpasst. Aber finde ich faszinierend, einmal von einer mentalen Komponente, dass man da dann bereit dazu ist, irgendwie 5 Tage später sich nochmal zu quälen. Ist ja auch ein fantastisches Beispiel bei denen immer, was dann möglich ist, wenn man eben eine Gruppe drumherum hat und andere auch noch sagen, ich mach das, dann steigt man da viel eher mit ein, als wenn man das für sich alleine machen müsste. Und dann eben, wie unterschiedlich das sein kann, die einen sind langsamer und dann in dem Fall Kasper nochmal 15 Sekunden schneller zu sein. Also ist beides möglich. Die jetzt sagen, nach 5 Tage später, das kann ja gar nichts werden, wenn man dazwischen locker trainiert und so. Ja, also geht da in beide Richtungen. Ja, jetzt dürfen die allerdings auch wieder schwimmen und in Pool. Von daher, von den Aktionen werden wahrscheinlich nicht mehr so viele kommen. Aber gut, sind auch immer für eine Überraschung gut. Deswegen will ich mal nicht voreilig irgendwas da beschließen.
Ja, im Pool, da war Stichwort, da fing ich gleich wieder an zu frieren. Gestern haben wir zusammen geschwitzt, wenn auch nicht zusammen gleichzeitig hier, sondern ich bin hier gelaufen. Stimmt. Du bist zu Hause Rad gefahren. Wir haben unseren Schweiß getestet. Wir hatten letzten Monat den Presenter Bestzeit an unserer Seite und haben jetzt auch den Schweißtest mal selber durchgeführt. Nächste Woche sprechen wir mal kurz über unsere Ergebnisse. Gucken wir, wer mehr Natrium im Schweiß hat, was ja jetzt erstmal keine große Aussagekraft für Leistungsfähigkeit hat. Es sei denn, man nutzt es, um seine Ernährung da richtig zusammenzustellen. Also dazu nächste Woche mehr. Nächste Woche können wir euch auch schon ankündigen, Simon hat schon kurz reingehört, gibt es auch im Podcast eine kleine Neuigkeit, da lasst euch mal überraschen. Wenn ihr das Ganze hören wollt, dann abonniert uns auf allen Kanälen, wo ihr uns findet. Lasst uns einen Daumen hoch oder runter oder einen Kommentar oder was auch immer da oder 4, 5, 6 Sterne bei den gängigen Podcast-Playern, bei iTunes und so weiter. Freut uns immer sehr, hilft uns weiter. Ansonsten sagen wir für heute, diesmal sogar mit Winken, für die, die auf YouTube uns verfolgt haben, ciao, ciao. Nächste Woche Dienstag sind wir beiden wieder am Start.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Ciao.